Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen zum Scouting Report, liebe Romantiker. Und der wird euch natürlich präsentiert von Chio. Herr Werner, wir haben ein Problem.
Was haben wir denn für ein Problem?
Es ist grau, kalt.
Das ist ein gutes Problem.
Und ich klinge heute mal wie du. Ich habe keine Energie. Ich habe keine Energie, dieses graue Wetter macht mich total fertig.
Basierend auf deinen Stöhner dachte ich, du bist richtig refreshed vom Wochenende.
Nee, soll ich dir was sagen? Ich glaube, dieses FBS Championship Game von Montag auf Dienstag und direkte Rückreise hat mich total durchgebimst.
Ich auch. Also sagen wir es mal so, ich habe echt Probleme, morgens aufzustehen. Und mein ganzer Schlafrhythmus ist total im Arsch. Und dann hat meine Tochter auch noch Fieber bekommen gestern, also heute Nacht. Und dann war ich auch noch da bis 1 Uhr wach. Läuft alles. Läuft. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Und ihr habt alle wenigstens einen schönen Freitag. Wir haben trotzdem einen schönen Freitag. Wir meckern gerade nur ein bisschen. Meckern auf hohem Niveau.
Ja, aber guck mal, wir sind beide Deutsche.
Wir sind auch nur Menschen.
Wir müssen meckern. Nein, vor allem sind wir deutsche Menschen. Da gehört Jammern und Meckern dazu.
Das ist Stani.
Omikron sei Dank.
Das ist Stani. Aber was wollte ich noch sagen?
Das ist Standard.
Verdammt. Ich hatte irgendwas. Ja, nee, pass auf.
Was?
Du hast es auch gar nicht gemerkt.
Was?
Ich habe was gesagt in der letzten Podcast-Folge am Montag. Weißt du noch, wo wir die Internetprobleme hatten? Oder bei mir das WLAN wegging, da habe ich gesagt, oh Mann, das WLAN ist hier weg im Internet. Und du hast
das
es auch
WLAN
gar nicht gemerkt.
Das WLAN ist weg im Internet. Ich ignoriere sowas, weil du ja ganz viel
Hotel.
Komische Sachen sagst.
Ich meinte, das WLAN ist weg im Hotel.
Aber du, die Memes und der Bambusbjörn haben gleich wieder Gas gegeben.
Ja, die sind am Point, ey. Die ganzen Memes, ey. So.
Ich frag mich
die Leute, weil es gibt Leute, die hören uns nicht, aber sind irgendwie, die stoßen schon auf die Bambusbjörn-Meme-Seite. Und das triggert viele Leute.
Inwiefern?
Ja, so. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass auf Social Media, für alle Romantiker mal da draußen, man darf nie davon ausgehen, dass alle Football-Fans diesen Podcast hören. Wir können nicht davon ausgehen, dass jeder, der uns folgt auf Social Media, diesen Podcast hört, ne? Und genau das Gleiche geht es halt auch runter auf die Bambus-Björn-Seite. Der packt halt natürlich diese ganzen Insider als Memes auf Social Media und manchmal kommt es ja auch, wenn du gar nicht im Bilde bist sozusagen, was abgeht, ne, in unserem ganzen Kosmos.
Könnte man meinen, Björn ist ein Sack.
Genau. Und das triggert dann manchmal Leute und dann kommen da echt manchmal harte Kommentare, was sie denn auf einmal loswerden müssen, weil wie gesagt, wie deutsche Menschen, ne, wir lieben es ja. Wir lieben es ja, ein bisschen Frust loszulassen. Aber nein, ich habe trotzdem gute Laune, auch wenn ich müde bin, weil ich freue mich auf dieses Playoff-Wochenende. Wir starten es ja. Patrick lacht gerade und freut sich so mit mir, das erste Spiel zu kommentieren am Samstagabend auf Pro7. Die Bengals gegen die Raiders. Ach, guck mal, da freust du dich schon wieder, mich zu sehen, wa? Er sagt nix. Dann, pass auf, erste Neuigkeiten. Wir haben ja einmal nochmal zusammengefasst. Wir haben aber am Mittwoch ja schon darüber gesprochen. Bei Primetime Football sind auch schon fast wieder Old News, aber es war ja Black Monday. Und Joe Judge von den Giants wurde gefeuert. Matt Nagy von den Bears wurde gefeuert. Mike Zimmer von den Vikings wurde gefeuert. Brian Flores von den Dolphins wurde gefeuert, was irgendwie gefühlt keiner verstehen kann. Vic Fangio war ja schon Sonntag, haben wir ja schon am Montag drüber gesprochen, der wurde am Sonntag gefeuert. Und die Jaguars und die Raiders hatten ja schon ihre Entlassungen während der Saison. Jetzt kam aber gestern Abend noch einer dazu. Und nicht am Black Monday, so wie es ja genannt wird. Ne? Der erste Montag nach der regulären Saison wird Black Monday genannt. Also wir denken uns hier nichts aus, Leute, weil ihr denkt ja auch manchmal, dass wir Sachen erfinden, was auch manchmal true ist. Aber David Culley von den Houston Texans wurde gefeuert. Was denkst du dazu? Nach einer Saison. Er hat eine Shitshow übernommen. Ich war hundertprozentig immer noch der Meinung, er war der Einzige, der gesagt hat, ja okay, ich gehe in diesen Mess rein, ne, bei den Houston Texans, Weil es war, es ist ja keine Job Security. Der Job war nicht attraktiv genug, dass Leute gesagt haben, okay, da gehe ich rein. Keine jungen Coaches, keine jungen Koordinatoren hatten Bock drauf. Deswegen kam der alte Herr David Culley. Und was für mich eigentlich hat er einen guten Job gemacht. Was denkst du? Was ist deine Meinung dazu? Komm.
Jetzt hast du mich. Don't get me started. Also es kam ja dann raus, dass der Grund dafür war, was Game Day und Communication Management, und man hatte gegensätzliche Auffassungen davon, wie die Zukunft aussieht. So, dann wurde davon berichtet, dass, oder dann gab es Disziplinlosigkeit und ja, Misskommunikation innerhalb des Teams, Game Management. Und dann frage ich mich natürlich, ich gucke das Ganze von außen an und denke mir, okay, warte mal, nur mal kurz zusammengefasst. Billy O'Brien hat dieses Ding runtergewrackt, dieses Franchise, der übrigens jetzt interviewt bei den Jacksonville Jaguars, um das nächste runtergewrackte Team weiter runter zu wracken.
Na, aber nur als Head Coach, nicht als
General Manager. Ist egal, ich bin jetzt on. So, der hat das Team runtergewrackt. Dann verkaufen sie Hopkins weg. Der Deshaun Watson lässt sich vom Internet massieren und hat jetzt Straftaten an den Hacken und ist im Holder, will weg. Franchise Quarterback weg. J.J. Watt weg. Mark Ingram weg. Merciless, der Pass Rusher, weg. Cunningham, Linebacker, gecuttet. Also wirklich alles, was spielen kann, hat dieses Franchise weggeschifft. Alles. Und dann kommt Culley und sagt, okay, ich mach den Shit. Und ich habe eigentlich gedacht, die müssen 0-17 gehen. Oder 2-15. Und das Interessante ist, die haben die Tennessee Titans, den Number One Seed, geschlagen, haben ein paar überraschende Siege eingefahren. 4 Stück. Ist nicht viel. Aber du darfst eigentlich vergessen, die hatten Tyrod Taylor, Bridge Quarterback. Na, mal gucken, was der macht. Auch verletzt. Jetzt gehen sie mit Davis Mills, Third Round Pick. Und Davis Mills hat von den Quarterbacks, die gedraftet wurden dieses Jahr, ich glaube, der hat die Saison aufgehört mit einem Touchdown-Interception-Ratio von 9 Touchdowns zu 2 Interception. Der hat ja überraschend gut gespielt. So, was ich sagen will ist, du nimmst einen Scheißhaufen und er schafft es irgendwie noch ein paar Sprinkles und eine Fahne reinzupacken und das echt ganz ansehnlich zu machen, weil eins will ich vergessen, denk an den letzten Spieltag. Die Texans haben sich nicht aufgegeben. Und das ist so eine Sache, ich glaube, dass viele Outsider, die nicht aus dem Football kommen, jetzt, und ich meine jetzt nicht nur so ein bisschen Spare-Time spielen, sondern auch vielleicht mal NFL Europe oder die NFL oder selbst die GFL, European League of Football, als Trainer oder Spieler mitgemacht haben. Das ist gar nicht so einfach, wenn du so oft aufs Maul bekommst in der NFL, das Team weiter zu animieren, hart zu spielen. Die haben bis zum letzten Spieltag mit dieser ganzen Truppe, das waren ja alles One-Year-Prove-It-Deals, die da waren, haben die hart gespielt. Diesen Mann jetzt zu entlassen, das ist, ich sag dir, guck mal, Bisaccio, oder nee, stimmt gar nicht, Bisaccio ist der Interims-Head-Coach von den Raiders. Wie heißt der nochmal?
Der GM?
Casario. Ja. Der ist ja letztes Jahr gekommen. Der ist ja eigentlich ein Patriots-Guy. So, ich finde das interessant, dass sie bis Dienstag gewartet haben, weil dann war nämlich Brian Flores gefeuert und er gleich, okay, Culley, tschüss. Weil ich sag dir eins, der wird jetzt versuchen, B-Flow zu holen. B-Flow wird diesen Job aber nicht nehmen. Kannst du einen drauf lassen. So, und ich sehe diese ganze Entwicklung mit sehr viel Argwohn. Und ich sag dir auch, warum. Ich habe zwei, so jetzt bin ich im Laberlauch-Modus. Ne? Gut, dass Jenny hier nicht die Laberlauch-Modus-Taste drücken kann, aber ich bin gleich durch.
Nein, es ist okay. Ich hatte die eine Hangover-Folge zu viel gelabert, haben die Leute gesagt, die wollte
ich
hören.
Die SI.com, kennst du die Seite? Ja, ne?
Nochmal, was? Welche Seite?
SI.com. Also ganz große SportsInternational.com.
Ist oder nee, warte. Sports Illustrated?
Sports Illustrated, was heißt das? Sport? Ja. Das, vor allem Sports Illustrated, das muss ich eigentlich wissen, weil ich schreibe für die Sport, gemacht, ich schreibe ja für die Sports Illustrated hier in Deutschland, die jetzt rausgekommen ist. Da habe ich eine Kolumne drin. Für die, die es nicht wissen, guck mal die Sports Illustrated.
Ach so, okay. Nee, wusste okay. ich nicht. Danke dir
so, pass auf. Für Bescheid geben. Sports Illustrated und in der USA Today waren zwei, von Nancy Armour, waren da zwei beißende Berichte darüber, wo die NFL gerade hingeht. Und zwar, nachdem jetzt Cully gefeuert wurde, ist Mike Tomlin der einzige schwarze Head Coach. Wir sind wieder zurück. Das war 93 schon mal so, dann 2003 nochmal so. Und dann haben sie gesagt, okay, wir implementieren ja diese Rooney Rule. So, und jetzt sind wir zurück, in 2021 sind wir zurück da, wo sie 2003 vor fast 20 Jahren waren. Also einen schwarzen Head Coach. Das ist doch...
Aber es sind ja, pass auf, es sind ja aber noch 7 Head Coaching Jobs zu füllen.
Ja, aber pass auf. Und ich sage jetzt nur, was hier in diesem Bericht, den ich sehr interessant finde in der USA Today Sports, weil der ist richtig für die USA Today, habe ich gesagt, oh, alter Schwede, das ist nicht kontrovers. Da steht drin, it's embarrassing, it's disgraceful and it's shameful. It's also utterly on brand for a league whose owners are almost exclusively a bunch of old, privileged white men who don't consider people of color or woman as their equals and cannot fathom them capable of succeeding in such prominent position. Das ist ein Kung-Fu-Tritt in die Eier der NFL. Das ist ein
Roundhouse-Kick.
Das ist ein Roundhouse-Kick. Ich habe das gelesen, habe gedacht, holy smokes, ey. Das ist schon so, und das ist innerhalb von Amerika. Das sind jetzt nicht wir hier in Deutschland, die sagen, oh, die NFL ist aber scheiße, sondern das ist da drüben, die USA Today ist ja nicht irgendein Blatt.
Nee, dieser Artikel war sofort am Mund, an dem nächsten Tag auf dem Tisch von Roger Goodell, um Krisenmanagement, um zu gucken, wie er da vielleicht antworten muss oder nicht. 100%.
Und pass auf, und das ist in dem Bericht, finde ich auch interessant, dass in dem Bericht wird nicht die NFL kritisieren, sondern da wird gesagt, dass Roger Goodell und die NFL versuchen ja einen legitimen Push zu machen für Diversität, in jeder Form. Aber dass die Owner, am Ende des Tages ist der Konsens, die Owner sind die, die sie sind. Das ist halt eine sehr elitäre Gruppe. Und,
ja, aber weil die am Ende, das ist ein guter Punkt, den du gerade hier ansprichst, weil ja, die Liga arbeitet zusammen und Roger Goodell ist sozusagen der Geschäftsführer von der NFL, aber er kann nicht bestimmen, was die 32 NFL-Teams sozusagen an Angestellte haben und einstellen.
Genau, und sie sagt halt, so die Vikings haben ja jetzt das Interview mit Catherine Rage, heißt die Vice President of Football Operation bei den Eagles. So, die Vikings haben sie angefragt als GM. So, da machen sie einen riesen Wind drauf, die NFL, während die Owner immer noch ihr eigenes Süppchen kochen. Und da wird halt gesagt, jetzt sind wir mal gespannt, was jetzt passiert. Dann wurde in dem Bericht mal aufgedröselt, wer denn, wie sag ich mal, das Profil aussieht von denen, wenn ein Coaching-Job offen ist, wer denn den Job bekommt. Nämlich meistens junge Koordinatoren, die mit irgendwie Verbindung haben, auf derselben Schule waren und aus demselben Dunstkreis kommen. Und am besten noch der beste Friend von Sean McVay oder der Cousin sind.
Das haben die geschrieben?
Ja, das ist richtig böser Artikel. Das ist natürlich, ne, schreibende Presse, die wollen natürlich damit Aufmerksamkeit bewirken und auch ein bisschen provozieren. Aber ich fand das mal ganz interessant, weil auch ich habe, als David Cully released wurde und dann und davor auch noch Brian Flores, habe ich mir gesagt, sag mal, wer ist denn eigentlich noch übrig? Ja, shit, Alter. Und dann sagen sie, Robert Saleh und Riverboat Ron sind auch People of Color. So, also die sind ja nicht braun oder schwarz, sondern die sind halt nicht Amerikaner im so wie sich die Amerikaner verstehen. Aber wirklich einen schwarzen Headcoach gibt es noch einen. Das finde ich schon echt bedenklich. Ich bin gespannt jetzt von den sieben Spots. Was glaubst du, wie viele schwarze Coaches wird es
also
geben?
Also Brian Flores, denke ich, wird hundertprozentig einen von diesen Spots bekommen. Ich überlege gerade Koordinatoren, die...
Was mit Todd Bowles? Eric Bieniemy.
Ja, also 7 Spots sind schon eine Menge, ne? Also es sind schon eine Menge Headcoaching-Jobs und es wird wieder da. Du darfst auch nie vergessen, dass es Koordinatoren geben, die es vielleicht auch, die in der Position sind, ein Headcoach zu werden, aber es kommt ja auch dann immer auf den Job an, ne? Weil wenn jetzt zum Beispiel 5 Jobs weg sind und dann hast du ein paar gute Koordinatoren, wie jetzt zum Beispiel Byron Leftwich, ja, von Tampa. Er ist auch ein Kandidat bei vielen. Junger, ehemaliger Quarterback, Offense-Koordinator, ne, bei den Buccaneers. Aber wenn ich jetzt sozusagen Byron Leftwich wäre und auf einmal bleibt da nur noch ein Job übrig, wie jetzt zum Beispiel die Giants oder Jaguars, du hast ja gesagt, die Jaguars, da kann man eigentlich was aufbauen. Ich würde sagen, keine Ahnung, ich bleibe noch Offense-Koordinator und warte, bis die nächste Möglichkeit kommt, weil ich noch ein junger Koordinator bin. Es ist auch immer, du musst auch immer, wenn du ein junger Koordinator bist, immer gucken, in welche Situation kommst du rein. Weil eins kann ich euch sagen, wenn du als junger Headcoach ein Headcoach wirst und dann wie Joe Judge direkt gefeuert wirst nach 2 Jahren und es lief einfach nicht gut, ist es verdammt schwer, wieder ein Headcoach zu werden in der NFL. Ja,
aber ich sag dir mal, Joe Judge, ne?
Ich hab doch nur das bei.
Pass auf, Joe Judge, 3. Versuch und 9 in dem eigenen Stadion. 3. Versuch und 9. Nicht an der Inch-Yard-Line, sondern auf der 3 oder 4 Yard-Line. 3. Versuch und 9. Ich denke, gehen die jetzt in die Victory Formation? Laufen Quarterback-Sneak? Und so einer ist Headcoach in der NFL. Tu dir das mal. Stell dir vor, du bist Spieler an der Seitenlinie. Wenn wir beide bei den Giants spielen und es ist 3. und 9 und ich gucke raus, wir beide spielen Defense. Ich bin Corner, du bist Pass Rusher, wir machen uns bereit. 3. und 9, Punt Alert. So, wir gucken raus, wir spielen beide im Punt-Team. Und die laufen Quarterback-Sneak bei 3. und 9. Digga, dann gucke ich dich an und sag, Björn, das ist jetzt ein Scherz. Hier ist eine versteckte Kamera. Das ist nicht gerade in der NFL passiert. So ein Typ kriegt einen Headjob, sag ich dir ganz ehrlich. Absurd. Absurd. Und da draußen, ich bin gespannt, Todd Bowles, Jim Caldwell, Leslie Frazier, Vance Joseph, Marvin Lewis, Raheem Morris, Eric Bieniemy, Byron Leftwich, da sind verdammt viele Kandidaten, die als Koordinator oder ehemalige Headcoaches das richtige Resume haben. Bin gespannt, wie viele da landen. Ich finde es interessant, die Diskrepanz zwischen was will die NFL und die NFLPA und was wollen die Owner. Das finde ich interessant. Bin ich gespannt, wie sie das handeln.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie gesagt, Roger Goodell und die NFL haben ja die Rooney Rule implementiert vor mehreren Jahren. Dann ja, haben sie super. Die jetzt auch angepasst, aber wir haben immer wieder drüber gesprochen. Das ist einfach für mich auch.
Auch nicht.
Was sagt das? So halt, ne? Was sagt das? Das ändert nichts, dass die Owners und sozusagen die GMs trotzdem noch ihre eigenen Headcoaches aussuchen können. Ja, werden wir sehen. Ich bin selber gespannt. Aber hey, 7 Spots sind gerade offen von 32 Teams. Das ist eine Menge. Das ist echt eine Menge. Wir werden sehr, sehr viele neue Headcoaches sehen. Also, hast du noch irgendwas zu diesem Thema? Nein, oder?
Nein.
Es hat dich so angehört, als würdest du zum Ende kommen. Dann würde ich gerne zum nächsten Thema springen. Und zwar die NFL hat ja so eine NFL-Communication-Seite. Ist immer ganz geil. Die packen da so viel Information raus für die Medien, ne, und es kam gerade raus, einmal eine Zusammenfassung von der Regular Season 2021, da sind ganz viele Zahlen drauf, aber die TV-Quoten und es ist jedes Mal für mich einfach wieder, erstens eine Bestätigung, aber zweitens so finde ich das so krass, das ist so ein A-Moment, wie dominant American Football ist in den USA. Und wie entertaining diese Liga ist und wie von der Business-Seite her die NFL einfach die ganzen anderen Profiligen komplett abzieht. Ne? Pass auf, ich muss mal ganz kurz hier. Bam, bam, oh, jetzt habe ich die Liste hier auf. Verdammt, wo war denn diese Zahl?
48 von 50, den Top 50 Shows im Fernsehen. Ja. Und Top 50 Shows, und wir reden nicht nur von Sport, sondern. Nein. Top 50 Shows überhaupt in Amerika.
Das ist, und weißt du noch, wo wir vor einem Jahr oder vor 2 Jahren darüber gesprochen haben, wo Leute gesagt haben, ja, ich boykottiere die NFL, bla bla bla. Ey, das ist 17,1 Millionen Viewers, also Zuschauer, im Durchschnitt. Im Durchschnitt. Das ist nicht der Durchschnitt, ne? Das ist heftig. TV und Digital, ne? Das ist so zwei, auch die ganzen Streams wie so Amazon Prime, NFL Network, ne? Diese gehen ja auch alle auf diesen ganzen Plattformen. Und das ist der höchste Regular Season Average seit 2015. Ein 10% Zuwachs von 2020. Das ist schon krass.
Das ist knusprig.
370 Billion Total Minutes. Das ist ja hier Milliarden. 370 Milliarden Minuten gestreamt, gewatcht. Übertrieben. 18% mehr als 2020. Und wie du es gerade gesagt hast, pass mal auf, das sind brutale Zahlen. Die 10, the top 10 most watched NFL games during the, während der 2021 Regular Season Spiele. Und das ist wieder mal interessant, welche Teams drin sind. Nummer 1 mit 40,8 Millionen.
40,8 Millionen. Weißt du was, das ist, das wäre eine Einschaltquote von 70% over hier drüben.
Alter Schwede, pass auf. Woche 12, Las Vegas Raiders gegen die Cowboys. So, und dann guck mal, vom ersten Platz zum zweiten Platz sind einfach fast 12 Millionen Unterschied. Mit 28,7 Millionen wieder die Dallas Cowboys gegen die Kansas City Chiefs. Dann 28,6 Millionen die Cowboys gegen die Packers. Dann Chicago Bears gegen die Detroit Lions.
Nein, Browns gegen die Packers.
Oh, sorry. Chicago Bears gegen die Detroit Lions hat, was? War das
ja, aber überleg mal, welches Spiel ist das Bears-Lions-Spiel?
Ist Thanksgiving gewesen, ne?
So.
Ja, Tampa Bay gegen die Patriots mit 27,2.
Ja, Tom Brady
wieder
kehrt zurück.
Ey, Arizona gegen Cowboys, Woche 17, 26,8.
Dallas und Green Bay, ey. Und Kansas City.
Rams, Green Bay. Dallas, Tampa, Green Bay, Kansas City, Dallas. Guck mal, Dallas hat 5 von den Top 10 Spielen. Deswegen, Leute, America's Team. Es ist so, wie es ist. Was Jerry Jones da aufgebaut hat mit dieser Marke, deswegen ist auch die Dallas Cowboys ja das wertvollste NFL-Team. Und danach würde ich jetzt mal sagen, war, glaube ich, Green Bay und dann Tampa und Kansas City, ne? Krass.
Yep.
Einfach nur mal, ich finde das schon krass, ne? Also wirklich, das sind heftige,
und pass auf,
heftige Zahlen.
Du hast was Interessantes gesagt. Tampa und Kansas City, die beiden Teams haben beide die Marketingrechte für Deutschland. Nur mal so.
Ja, krass.
Wollten wir also Ratings total, fast so wie bei Run NFL.
Ja, aber ey, ich finde es im Verhältnis gar nicht jetzt, also es ist weit, weit weg, aber Deutschland macht trotzdem gute Zahlen, ne? Und vor allem, wenn du alle Plattformen zusammenzählen würdest, diese Zahl würde mich so interessieren, die werden wir nie wahrscheinlich rausfinden. Wenn du ProSiebenMax, DAZN und den Game Pass mal zusammenzählen würdest, wie viele Leute gucken wirklich sozusagen wöchentlich hier Football? Was denkst du?
Und insgesamt?
Wir dürfen auch nicht vergessen, wenn du eine TV-Quote hast oder auch oder DAZN oder Game Pass, das sind ja Leute, die sitzen ja zusammen dort. Das ist ja dann über einen Account, über einen Fernseher. Mich würde mal echt interessieren.
Ich sag 2 Millionen.
Denkst du im Schnitt 2 Millionen wöchentlich, ja? Weil die NFL hatte ja gesagt, wo sie über den deutschen Markt gesprochen haben, dass die estimaten, dass Deutschland 17 Millionen NFL-Fans hat. Das ist, das wäre heftig. 17 Millionen ist schon eine Menge. Von was haben wir? 82
Millionen?
Aber
da musst du NFL-Fan ja auch definieren.
Ja, ja. Ich meine, genau, so, weil das ist ja nochmal ein Unterschied, wenn du wöchentlich...
Die schon mal mitgeguckt haben. Aber so richtige Fans, glaube ich, die jedes Wochenende alles gucken, insgesamt mit einem Plattform, glaube ich schon, dass es 2 Millionen sind. Weil denk mal dran, egal wo du in Deutschland, du oder Icke, wo ihr beide in Deutschland, Österreich, Schweiz auftaucht. Ihr geht durch die Innenstadt von Zürich,
meint sich
geht
damit
durch die
selber.
Innenstadt von Wien.
Er meint sich
ich habe doch gerade gesagt, jetzt mal die wichtigsten Gesichter sind Icke und Björn Werner. Euch erkennt man überall.
Sagen wir es mal so, Patrick ist mit in dieser Gruppe und
dich erkennt man nur nicht, weil du jetzt Haare hast.
Ey, mich erkennt keiner. Aber es ist wirklich schon, es ist immer wieder bemerkenswert, also wie viele dich denn doch wirklich erkennen, weil ich habe das immer schon gesagt, wo ich damals in der NFL war, vor 6 Jahren, konnte ich hier über Berliner Kudamm laufen und kein Schwein wusste. Ich hätte mein Trikot tragen können, ich hätte komplett alles tragen können, kein Schwein hätte mich erkannt. Vielleicht so ganz wenig einzelne alte Kollegen von mir, die bei den Adler mit mir gespielt haben.
Nein, keiner. Keiner, Björn. So, jetzt, dieser Podcast jetzt, hat dich ganz auf vorn gebracht.
Jetzt ist halt wirklich so, du läufst mit Maske rum und trotzdem so, hä? Romantiker?
Ja. Oder das halt ist faszinierend, trotz Maske, ne?
Trotz Maske, das ist wirklich krass, ne? Das ist wild. Pass auf.
Komm, Storytime. Tom Baumarkt, ich renn drin rum mit Maske und mein Hoodie, die Kapuze auf.
Boah, so richtig inkognito wolltest du sein. Du wolltest richtig.
Nein, es war kalt und im Baumarkt trägst du eine Maske. So, pass auf. Ich, was wollte ich denn? Ach, als ich den Tannenbaum kaufen wollte. So, okay. Pass auf. Ey, wo sind ein Tannenbaum in der Gartenabteilung? Und der Typ guckt mich, ich stelle die Frage, er guckt weg. Ja, das ist da. Guck mich wieder an. Und so, der Coach. Ich so, shit. Aber er sagt, die Stimme, die meine Frau nicht ertragen kann, die ist so durchdringend.
Am geilsten sind die Nachrichten, wenn der Partner von einer Person uns schreibt und eigentlich uns gar kein Interesse an Football hat, aber uns irgendwie so, oh, ich muss euch ertragen, weil mein Mann oder meine Frau euch immer guckt zuguckt am Sonntag oder zuhört im Podcast. Das sind die lustigsten Nachrichten, ohne Scheiß.
Da habe ich auch ganz oft, dass Frauen mich erkennen an der Stimme und dann sagen, und ich dann sage, oh ja, Mensch, ey, guckst du auch ran in der NFL? Nee, aber mein Mann und ich schlafen dabei immer ein. Und die Stimme höre ich dann immer und daran habe ich dich erkannt. Und ich sage, okay, das heißt, der Mann guckt mich jede Woche und er kennt mich nicht. So. Und die Frau, die dabei einschläft, sagt, shit, ey, das ist doch der Laberlauch von ran. Ja, geil, egal. Pass auf, bevor wir jetzt nach vorne gucken, zum Super Wildcard Weekend, müssen wir aber auch nochmal einen Blick zurück in den Spiegel der Vergangenheit wagen. Denn die offizielle Saison ist vorbei. Die ist vorbei. Und wir haben ja Predictions gemacht für alle unsere Divisionen.
Und so. Shoutout an Itros, der hat uns nämlich die Grafiken klar gemacht, um mal zu gucken, wo wir stehen. Oder wie schlecht wir wieder mal waren.
Oder gut. Pass auf, oder lass gut. Lass uns doch mal anfangen, hier direktamente mit der ersten Division Prediction versus Reality. Nee, das ist ja der falsche Jingle. Egal.
Aber egal, während du den Jingle schon mal machst, komm. Atmen wir kurz durch.
So, liebe Romantiker, wir haben, 80% Männer, vielleicht sogar 85% Männer hier. Also, aufgepasst. Aber diese Ad ist natürlich nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Aber die wissen schon Bescheid. Die sind besser als wir Männer.
Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen besser sind, um sich selber zu kümmern als Männer.
Das stimmt. Also, aufgepasst, liebe Männer. Kollege AG1 liefert gerade, auch für Männer, ein starkes Nährstofffundament für den Tag. Hört zu. Wie ihr wisst, sind wir schon seit langer Zeit mit AG1 verheiratet. AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. So. Und Björni erzählt euch jetzt mal, warum, liebe Männer, ihr zuhören solltet, was das für euch tun kann.
Ja, ein paar unserer liebsten Vorteile von AG1. Erhaltung der Haare. Oh, heikles Thema bei Männern. Vor allem bei mir, Patrick. Ich habe ein natürliches Comeback gestartet hier. Leute glauben mir das nicht, aber es war alles naturell.
Ja? Warst nicht in der Türkei.
Ich war nicht in der Türkei. AG1 trägt mit Biotin, Zink, ja, zur Erhaltung normaler Haare bei. Biotin kennen Frauen nämlich schon längst, das ist ein B-Vitamin, B7, das nachweislich gesundes Haar unterstützt. Kupfer trägt zusätzlich zu einer normalen Haarpigmentierung bei, Stichwort, graue Haare. Ja, okay, aber bei mir wird es auch grauer darum, weil ich kenne es auch so. Also, Und das sind teilweise auch die gleichen Nährstoffe, die essentiell für schöne Haut und Nägel sind. Deswegen, Patrick, ich sag dir, die Zuschauer da draußen sagen, meine Haut ist besser geworden über die Zeit, wo ich bei RTL sitze, ey. Ich sag's dir, ich so, shit, okay.
Und deine Nägel sind auch besser geworden, deshalb kaust du auf denen oder was?
Nee, ich kau nicht auf meinen Nägeln. So, aber es wird noch spannender, denn Haare hin oder her, jetzt geht's um richtige Männlichkeit im im biologischen Sinne. AG1 unterstützt nämlich auch die Erhaltung des Testosteronspiegels, boah, der Spermabildung und der männlichen Fruchtbarkeit. Aber das brauche ich nicht mehr, Leute. Ich habe viel Kinder. Leute, ich muss aufhören. Also ich hab zu viel Fruchtbarkeit. Dafür sind Zink und Selen wichtig, die in AG1 enthalten sind. Also, was kommt, erzähl. Was ist aber noch wichtig, wenn der Testosteronspiegel unterstützt wird, Patrick?
So, AG1 ist auch eine Unterstützung für euren Stoffwechsel. Mm. Man kann ihn sich wie eine rund um die Uhr arbeitende Fabrik im Körper vorstellen, ne, die Nahrung in Energie umwandelt, um verschiedene Körperfunktionen anzutreiben. Diese Energie, die kann ich echt gut gebrauchen.
Voll mit den ganzen Trips,
Moment,
die wir gerade haben.
Reisen, ja? Kinder, viel Arbeit.
Jetlag. Da braucht man echt jede Unterstützung. Also, für die Bromantiker, wie immer, ja, Leute, hört zu. Unterstützt eure Gesundheit auf drinkag1.com/bromance und sichert euch bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
Die wir jetzt hier natürlich am Start haben, denn wir sind gerade unterwegs.
Wir sind gerade unterwegs in den USA. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich Freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Für mich immer das Wichtigste, wenn wir Werbung machen, wenn es so eine Abo-Sachen sind, wenn Leute nicht glücklich sind.
Dass sie jederzeit raus können.
Das ist sehr wichtig. Also alle Informationen wie immer in den Shownotes.
So, genug geatmet. Division.
Du hast sie gut eingeleitet auf jeden Fall.
Ja, Prediction versus Reality. Wir fangen an mit der NFC North. Die aktuelle oder die Abschlusstabelle der NFC North war von 1-4, Packers Nummer 1, Vikings 2, Bears 3, Detroit Lions 4.
Warte, du musst es nochmal ein bisschen besser erklären.
Doch schon perfekt erklärt.
Wir haben diese Tipps, unsere Predictions im August in der Offseason in dem Podcast öffentlich gemacht. Und jetzt...
Richtig, das hat doch jeder verstanden. Jetzt lösen wir auf, wie gut oder wie schlecht wir waren. Aber das haben wir doch eben schon vor der Werbung gesagt.
Ja, aber du hast ja nicht gesagt, wann wir die getippt haben. Nicht, dass Leute, weil wir haben auch das Tippspiel...
Ich habe doch gesagt, vor der Saison.
Hast du das gesagt?
Oh, du hörst mir nicht zu. Das ist wie in einer echten Ehe hier. Das Schöne ist bei diesen schönen Animationen, die hier Iter und uns gebaut haben, hast du noch gar keine Haare. Das
ich habe auf allen Fotos keine Haare, weil ich brauche
neue
Fotos.
Da siehst du richtig jung noch aus. Jetzt siehst du aus, als wärst du Ende 40 hier.
Labern.
Okay, pass auf.
95% der Leute sagen, ich sehe jünger aus mit den Haaren.
Finde ich nicht, aber
und du
egal.
Bist der Einzige, und du bist einer von den Hatern. Du bist einer
ja,
von
weil
den
ich gucke ja nicht auf deine Haare, ich gucke in dein Gesicht.
Und da siehst du richtig knusprig aus.
Nein, du siehst aus wie dein ältester Bruder.
Ja, knusprig. So, komm. Green Bay, Vikings, Chicago, Detroit, Patrick und ich lagen komplett richtig.
Bei allen.
Aber ich glaube, das war auch einer der einfachen, würde ich jetzt mal sagen, Divisionen, die man tippen konnte, oder? Auf jeden Fall
ja,
lagen
das
wir richtig.
Das stimmt. So, weil dann das, NFC.
Das holt so ein bisschen, jetzt, was als nächstes kommt, alles hoch. Also ein bisschen hoch, dass es nicht zu schlecht aussieht.
Ja, dann als nächstes kam die NFC South. Da wurde es schon ein bisschen wackeliger, weil die Abschlusstabelle war Bucks Nummer 1, Saints Nummer 2, die Falcons Nummer 3 und die Panthers Nummer 4. So, da muss man sagen, wir haben ja nicht, und pass auf, die Punktevergabe ist wie folgt. Tippst du ein Team richtig, mit ihrem Spot ist ein Punkt. Also im Moment haben wir beide 4 Punkte. So, also Bucks, Saints, Falcons, Panthers. Bucks und Saints, 1 und 2, haben wir beide richtig getippt. Sind wir schon bei 6 Punkte. Falcons und Panthers haben wir einmal umgedreht, keine Punkte. Da haben wir also nur die Hälfte der Division richtig getippt. Herr Werner.
Ja, wer hätte auch gedacht, dass die Falcons hier jetzt noch so ein...
Ich hätte gedacht, dass bei... Ja, aber die Panthers war ja auch wieder grober Unfug. Haben so gut angefangen, haben uns ein bisschen angeschmeckert und dann hinten raus auch McCaffrey wieder zweimal auf IR. Das war auch egal.
Lass bei der NFC bleiben, weil die Grafiken sind hier ein bisschen durcheinander. Jetzt wird es böser. Die NFC East.
Oh.
Die Endtabelle. Dallas Cowboys Nummer 1, die Eagles Nummer 2, Washington Nummer 3, die Giants Nummer 4. Und wir haben gleich getippt, aber komplett falsch. Wir beide hatten die Cowboys an der ersten Stelle. Super. Da hatten wir recht. Wir hatten das Washington Football Team an der zweiten Stelle, was aber als Drittplatzierter die Saison beendet hat. Dann hatten wir die Giants an der dritten Stelle, die aber letzter in der Division sind. Und dann, wo wir richtig verschissen haben, wir hatten beide die Eagles als letzter und die sind in den Playoffs und sind an der zweiten Stelle.
Also das heißt, wir haben beide nur einen Punkt.
Der tut weh.
Das heißt, wir haben beide 7 Punkte.
Dann,
so, NFC, dann kommt jetzt die NFC West.
Sieht auch nicht gut aus.
Voll
bei mir sieht es überhaupt nicht gut aus. Also, die Rams. Die Rams, oh scheiße, ey.
Du hast gar keine richtig.
Die Wann?
Oh, sorry, gespoilert.
Die Rams Nummer 1, Cardinals Nummer 2, 49ers Nummer 3, Seahawks Nummer 4. So, wir beide hatten an der ersten Stelle, du hattest die Rams, du lagst richtig.
Ich hatte die Seahawks an der ersten Stelle. Die sind verdammt
letzter geworden. Aber wer hätte denn das gedacht? Aber come on, ey. Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist absoluter Bullshit, dass die letzte gewonnen sind. Aber wir wussten aber, ich kann mich noch erinnern, wir haben gesagt, diese Division ist die haben ein Spiel oder zwei Spieler kann einen Unterschied machen. Die Seahawks, da waren es mehrere Spieler. Aber jetzt bei den nächsten Tipps. Die Cardinals waren an der zweiten Stelle. Da hattest du die Seahawks und ich die Rams. An der dritten Stelle kamen die 49ers, da hatten wir beide die Cardinals. Also in der Mitte war es gar nicht so schlecht, es war aber trotzdem keiner auf den richtigen Spot, außer bei dir die Rams und wir hatten beide die 49ers an der letzten Stelle und die 49ers sind aber Dritter geworden.
Das heißt, der Stand ist jetzt
sieht schlimmer aus, als es ist.
Aber es ist 8-7 jetzt.
Ja, es ist 8-7, ey. So, jetzt kommen wir zur AFC.
AFC East.
East möchtest du zuerst sagen?
Es steht 8-7 für mich, wollte ich nur mal sagen.
Komm, erzähl mal.
Also, AFC East, die Abschlusstabelle.
Wir haben es gecheckt, das hast du jetzt schon 10-mal gesagt.
Buffalo Bills waren Nummer 1, Patriots Nummer 2, die Dolphins Nummer 3 und die Jets Nummer 4. Und jetzt hört es euch an. Sowohl Herr Werner als auch meine Wenigkeit, wir haben diese AFC ist komplett richtig durchgetippt.
Wir waren
spot on. So, das heißt, du kriegst 4 Punkte zu deinen 7, sind 11. Ich zu meinen 8, 4, sind 12. 12 zu 11. AFC North. Oh. 12-11. Die Abschlusstabelle in der AFC North. Bengals haben gerockt. Steelers sind mit Ach und Krach rein. Die Browns haben es verdorben und die Baltimore Ravens sind mit Covid und Verletzungen auseinandergefallen und sind letzter geworden. So, auf dem ersten Platz Bengals hatten wir beide die Browns. Auf dem zweiten Platz, wo die Steelers sind, hatte ich die Baltimore Ravens. Du hattest die Steelers, du hast sie richtig getippt. So, ich hatte die Steelers auf 3, da sind die Browns, da auf 3 hattest du die Ravens und wir hatten beide das Team, was die Division gewonnen hat, auf dem letzten Platz.
Aber das war auch einer der wirklich, der geilste, war auch eine schöne Story. Also die Bengals sind eine geile Story. Wir werden gleich nochmal drüber sprechen, werden wir morgen kommentieren, morgen Abend. Das ist das erste Kickoff-Spiel und es macht echt Spaß, den zuzusehen. Also das
stimmt, halt aber jetzt steht es 12-12, so ein Scheiß.
12-12, okay.
Oh, jetzt kommt die AFC South. Abschlusstabelle. Tennessee Titans. Und die Bilder, die Iterus dazu gemacht hat, sind auch geil. Die Tennessee Titans haben die Division gewonnen. An 2 sind die Colts reingekommen, aber an den Playoffs gescheitert. 3 waren die Texans überraschenderweise. Und die Jaguars waren wahrscheinlich nicht überraschend allerletzter. So, die Titans haben wir beide richtig getippt als Divisionssieger. Wir haben beide die Colts richtig getippt. An dritter Stelle hatte Björn Werner aus irgendeinem Grund, er hat an seinen Homie Urban Meyer geglaubt, hatte er die Jaguars, obwohl die Texans Dritter waren. Ich hatte die Texans.
Ja, okay.
Und aber als letzter waren die Jaguars, da hattest du die Titans. Ich hatte die Jaguars. Ich habe die Division komplett.
Kriege ich wenigstens einen halben Punkt dafür, dass der Bump and Grind während der Saison kam.
Nein. Ich habe alle vier richtig getippt, du hast drei richtig getippt. Du hast zwei richtig getippt.
Das ist Bullshit, ey.
So, das heißt, ich kriege vier, du kriegst zwei.
Jetzt mag ich Urban noch weniger, weil er hier mit Bump and Grind...
Das heißt, es steht 16 zu 14. Ja, 16 zu 14. So, dann kommen wir jetzt zur AFC West, letzte. Ja, was ist denn da jetzt los? AFC West ist doch die letzte, oder? Ja, 16-14. Oh, guck mal, Kansas City Nummer 1, Raiders Nummer 2, Chargers Nummer 3, Broncos letzter. Was haben wir getippt? Wir hatten beide die Chiefs an erster Stelle. Boom, Schakalaka, richtig. Wir hatten beide die Chargers an zweiter Stelle, aber die Raiders sind es geworden. Und wir hatten dann die Raiders beide an dritter Stelle, aber es sind die Chargers geworden. Und am Ende hatten wir beide recht mit den Broncos. Das heißt, wir kriegen beide nochmal zwei Punkte. Das heißt, ich habe 16, ich habe 18, du hast 16 Punkte. Das heißt, ein Romantiker hat es mir direkt nach dem Season-Finale geschickt. Coach, du hast 16 zu 18 gewonnen und Björn Werner hat verloren. Und das sage ich jetzt nochmal mit voller Inbrunst, denn er hat ja deinen Subway-Sieg so sag ich jetzt nochmal, nur mal zu eurer Info, Björn Werner hat das Tippspiel als letzter abgeschlossen und hier die Prediction verloren. Das heißt, Football, keine Ahnung, aber ein Sub kann er machen.
Ey, das ist viel wichtiger.
Nein, wir sind doch hier im Football-Podcast. Oh, so, jetzt, wo wir das aus dem Weg haben, den Sieg. werden wir jetzt mal auf das Wochenende vorausschauen.
Soll ich dir mal was sagen?
Heute Morgen fühle ich mich echt wie Dreck. Dieser Podcast ist so ein bisschen wie Eigentherapie. Ne? Jetzt geht es mir schon ein bisschen besser, wo ich mal einen Sieg eingefahren habe.
Ich freue mich für dich, dass meine Schwäche dir einfach wieder gute Laune.
Ja, die gute Laune wird aber um 13 Uhr vorbei sein, wenn ich zum PCR-Test muss und mir wieder einen Stab in den Schlund rammen lassen muss.
Einfach aufmachen, das Ding, und dann lass es.
Dein Motto, ne?
Let it happen.
Mach einfach auf und einfach let it happen.
Einfach auf und Rinder.
Oh,
so,
nee.
Wir fangen chronologisch, it. Ne? Gehen wir nochmal über unsere Spieltag-Tipps und einfach mal in die Spiele nochmal rein. Ja, bei Primetime, ich habe schon meine Tipps auch schon veröffentlicht, aber alles scheißegal, weil da müssen wir noch mal ein bisschen drüber sprechen, einfach mal ein bisschen. Die Las Vegas Raiders sind zu Gast bei den Cincinnati Bengals, 10-7 gegen 10-7, das erste Spiel Samstagabend, wir beide kommentieren das mit Ecke auf ProSieben, alle Spiele, alle Playoff-Spiele und Super Bowl, alle auf ProSieben, für die nicht ProSieben gucken. Der Sohn hat, glaube ich, auch alle, sogar mit Originalkommentar, glaube ich, ab den Playoffs. Ist immer ganz geil für die Leute, die dann doch die
Björn Werner nicht ertragen kann.
Genau. Game Pass genauso, ne? Original. Und pass auf, weil wir haben ja gerade in den Divisionen, in den Tipps darüber gesprochen. Weißt du noch, wo wir letztes Jahr über. So warst auch nicht ein Fan von Zach Taylor so wirklich. Aber was er mit dem Team gemacht hat, in der Kombination, was die auch gedraftet haben. Ey, Joe Burrow, ja?
4000 das gebe ich. Den Credit gebe ich aber dem Front Office und dem GM. Ne?
Lass uns mal eingeben, komm. Sei doch mal ein Gönner. Gönn es auch ein Zach Taylor.
Zach Taylor hat das Ding.
Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, hätten wenige Leute gedacht, dass das so ging. Und vor allem mit der schwachen Offensive Line, die sie letztes Jahr hatten. Und dann kam die Verletzung von Joe Burrow. Pass auf. Das ist krass. Zach Taylor hat dieses Team, die Bengals, das sind das erste Team in NFL-Geschichte, die einen 4.000-Yard-Passer haben, einen 1.000-Yard-Rusher in Joe Mixon und 2.000-Yard-Receiver, Jamar Chase und T. Higgins. Ey, T. Higgins, hast du gefühlt nie was gehört, weil er einfach, ja, Jamar Chase hat immer diese ganze Liebe bekommen, ne? Joe Mixon, Joe Burrow, und da siehst du mal, wie ein Spieler so ein bisschen untergehen kann an dem Hype, aber T. Higgins, der auch in seinem zweiten Jahr ist, der ist schon sein zweiten
hat,
Jahr,
oder
im dritten
der
Jahr.
Hat, warte, im zweiten. Im zweiten. Als Jamar Clemson. Chase hat doch ein Spiel verpasst oder so, oder zwei, ne?
Ja, ich glaube schon.
Guck mal, und in dem Spiel hat T. Higgins mal richtig abgeliefert.
Pass auf, und das Krasse, Patrick, das geht, es wird noch besser. Alle sind unter 26 Jahre alt.
Und die beiden Receiver sind beide unter 23. Tu dir das mal rein.
Und das ist, Leute, also die Zukunft ist so hell. So bright. Sagt man so hell, wenn man das übersetzt?
Leuchtend, so strahlend. Die Zukunft
ist. Ja, aber das
sagt
auch
die,
keiner, oder?
Die Zukunft
ist. Ich
sag dir,
im Englisch hast du. Das wollen wir sagen. Die Zukunft ist knusprig bei den Bengals. Und das ist schon geil. Das freut mich für die Bengals-Fans. Wirklich. Wer auch immer. Ich weiß jetzt nicht, ob es Bengals-Fans hier in Deutschland gibt, aber wenn es welche gibt, ey, geil.
Ich bin Joe Burrow-Fan. Guck mal, Single-Season. Franchise-Record, 4.611 Yard Passing, 34 Touchdowns, übrigens Nummer 2 in der NFL mit einem 108,3 Passer-Rating. So, Jamar Chase ist der Nummer 1 Receiver in der AFC mit 1.455 Yards und das ist übrigens das meiste von einem Rookie in der Super Bowl-Era. Das ist im ersten Jahr.
Also wenn du im ersten Jahr so rauskommst, das ist einfach brutal.
Der ganze Hype ist immer in Bezug auf die Offense, aber auch die Defense, Nummer 5 Defense, Rush-Defense in der NFL.
Und der Schlüsselspieler, und da siehst du, wie wichtig Free Agency sein kann, Trey Hendrickson, alter Schwede.
Der Typ Hättest du gedacht, dass der nach seinem letzten Jahr, wo er richtig geliefert hat bei den Saints, dachte ich, ja, da hat er aber zur rechten Zeit mal Glück gehabt.
Genau.
Ey, der kommt rein und liefert wieder ab.
Genau, weil oft siehst du das einfach zur richtigen Zeitpunkt, eine richtige Saison, du hast einen Cam Jordan, du hast eine gute Defense, bei den Saints hatten die ja eine gute Defense und dann dachtest du, okay, dann profitiert man ja, das sage ich ja immer Leuten, wenn alle gut spielen, profitierst du als individueller Spieler davon und du kannst mehr Geld machen, aber wenn die komplette Defense scheiße ist, ist es schwer als Einzelner im Football zu scheinen,
pass auf, du kannst immer noch scheinen, aber dein Schein sieht keiner.
Ja, oder so. Aber das
Du kannst ja 12, 15 Sex haben und die Leute reden nicht davon, weil du bei den, keine Ahnung, du hast 10 Sex oder 12 oder 15 Sex bei den Jacksonville Jaguars. Jeder redet über Bump and Grind, Clown Out. Keiner redet über dich, sondern alle reden darüber, wie schlecht dein Team ist.
Pass auf, er ist einer von zwei Spielern in der NFL.
Oh, was ist los?
Hä? Das ist deine Gym-Playlist?
Nein, aber das ist dieses Video von Mike Tomlin in der Kabine, wo die Spieler das Telefon hinstellen, Musik anmachen und so tanzen. Ey, das ist so geil, das Video. Und ich habe es mir gerade nochmal angeguckt und aus Versehen ist die Musik angegangen. Ich wollte euch daran teilhaben lassen.
Trey Hendrickson ist einer von zwei Spielern, der in den letzten 2 Jahren jeweils über 13 Sex hatte und der andere ist TJ Watt, der Defensive Player of the Year wird dieses Jahr, hundertprozentig.
TJ
Watt? What?
Mike Jones.
Mike Jones, das passt nicht, aber okay.
Nee, aber das kommt immer TJ Who?
Kommen wir mal Mike zu den Jones. Raiders, weil auch die haben abgeliefert. Komm Patrick, du hast gestern schon eine Telco.
Ja, ich bin ja tief in meinem Herzen Raider Nation. Dieses Franchise hat dieses Jahr, ich muss das jetzt jugendfrei sagen, ansonsten würde ich andere Parabeln benutzen, aber hat dieses Jahr wirklich viel Dreck fressen müssen. Das erste, Hauptübungsleiter. Knock on wood, if you're with me. Ey, diese Geschichte von John Gruden und den E-Mails, boah.
Weißt du, was krass ist? Er ist resigned und kein Schwein redet mehr darüber.
Nein, pass auf, es redet kein Schwein mehr darüber. Aber das war schon ein dicker Hund, was da rausgekommen ist. Die Hobophoben und die ganzen anderen Kommentare von ihm. Und dann hat er seinen Hut genommen, weg. Das ist schon eine ganz schöne Ablenkung innerhalb so einem Team und reicht.
Extreme.
Dann, damit nicht genug, der ehemalige First-Round-Pick aus dem Jahr davor, Henry Ruggs, fährt mit 250 durch Las Vegas auf ein stehendes Auto, das fängt Feuer Und er tötet damit betrunken. Und er tötet damit eine junge Frau und ihren Hund. Geht ins Gefängnis. Hat man auch jetzt nie wieder was gehört, ne? Was da jetzt so irgendwie.
Ja.
So, aber das hat dieses Team bis in ihren Core erschüttert. Davon kannst du ausgehen. Weil wenn du das hörst, dass jemand, mit dem du jeden Tag zusammen bist,
aber dann ist
sowas Doofes macht und dann dabei jemand stirbt und du weißt nicht nur, oh, da ist jetzt jemand, so ein junges Mädchen gestorben, oh mein Gott, die Familie und Scheiße. Und du weißt aber auch, muss man auch sagen, jetzt weißt du auch, der Junge wird in den Knast gehen und wenn er überhaupt rauskommt, wird er ein uralter Mann sein. Das heißt, da wurden ein Leben genommen, das hat er dieser Junge, also Ross dieser Frau genommen und er hat sich selbst aber auch sein Leben genommen.
Rux,
weil
nicht Ross, Rux.
Rux. Was habe ich gesagt? Ross.
Du hast an John Ross, Rux, weil er der gleiche Spieler
ist. Ja, genau. Genau. Rux hat sich aber auch sein eigenes Leben damit genommen, weil der wird verdammt lange im Knast sein. Gehe ich mal von aus. So, und das hat dieses Team erschüttert. Und dann der andere First-Round-Pick, der Corner, Damon, wie heißt er noch? Damon Arnett, wird auch entlassen, weil er mit einer halbautomatischen Waffe in den sozialen Netzwerken irgendein Internet-Rambo droht. Wo ich sage, diese drei Sachen sind in einer Saison passiert. Sowas ist in zwei Dekaden bei den Patriots von Tom Brady und Bill Belichick nicht in zwei Dekaden passiert. Das ist denen in ein Jahr passiert. Und dann übernimmt Rick Bisaccia, der Quarterback, der Special Teams Koordinator, dieses Team und Derek Carr behält den Fokus, die tatsächlich in die Playoffs zu führen. Und Carr immer wieder, pass auf. Und dann Carr kriegt immer, ja, er ist nicht der Franchise-Quarterback, yadi, yadi, yadi. Ey, der ist Fünfter in der NFL mit 4.800 Yards. Und er ist einer von vier Quarterbacks in der NFL-Geschichte mit mindestens 3.000 Passing Yards in allen seiner ersten acht Saisons, meine ich.
Und Patrick, seine 4.804 Yards ist Franchise-Rekord bei den Raiders.
Richtig. So, und dann, pass mal auf, Darren Waller, Großteil der Saison, gerade als es um die Wurst ging, nicht gespielt. Und dann kommt so ein Typ wie Hunter Renfrow, 103 Reception und 1038 Yards, 9 Touchdowns. Der ist jetzt kein Deep Threat, aber im Slot, sein Route Running ist dreckig. Damit übrigens ist er zusammen mit Hall of Famer Tim Brown einer der zwei Franchise-Receiver in der Franchise-Geschichte, die 100 Catches erreicht haben. Tim Brown hatte 1997 104, er hatte 103 Receptions, zwar nur 1038 Yards, aber Hunter Renfrow war ein geiler Pick. War echt ein geiler Pick. Und ich bin gespannt, ob es für die Raiders, ob dieses, hey, wir gegen den Rest der Welt, wir haben jetzt so viel durchgemacht. Hast du das gesehen von Zay Jones? Oh, guck mal, wer da ist.
Sag mal hallo, Bromantiker. Sag mal hallo, Patrick.
Adeline.
Hallo sagen.
Hallo.
Hast du gut gemacht.
Gehst du spazieren?
So, Herr Werner. Unser Kollege unseres Vertrauens ist wieder am Start. Manscaped mit dem Lawnmower 5.0 Ultra und Beard Hedger Pro Kit. So, liebe Bomantik.
Danke Manscaped an ein weiteres Paket, was wir bekommen haben. Patrick erzählt gerade, was sagt deine Frau, nachdem sie das Paket nochmal bekommen hat?
Wir haben wieder ein Paket bekommen und natürlich sagt meine Frau, sag mal, wie viele Hoden willst du dir da eigentlich mit? Haven! So,
wir haben ein paar Rasierer. Manscaped gönnt. Manscaped sagt, ey, ihr habt immer alle am Start. Und pass auf, wir müssen uns keinen Scheiß ausdenken, ja? Weil, Patrick, packen wir ein bisschen unseren eigenen Touch hier mit rein in diesen Brief. Aber hier, Manscaped braucht uns eigentlich gar nicht. Weil hier, liebe Bromantiker, nennt sie, wie ihr wollt. Knieschläger, Golden Nugget, Schenkelklopfer und so weiter. Aber unsere Freunde von Manscaped bezeichnen sie als The Boys.
Aber Knieschläger kannst du ja nur du als mit Schlepphoden kannst du nur sie Knieschläger.
Also, was noch weiter geht's. Nicht jeder Mann hat Kinder, aber jeder Mann ist für seine beiden Jungs unterhalb der Gürtellinie verantwortlich. Wenn eure Jungs mehr Haare haben, als sie brauchen, dann hört gut zu. Jeder Mann weiß, wie beängstigend es sein kann, sich unterhalb der Taille zu rasieren. Deshalb vertrauen wir Manscaped für alle unseren sensiblen Bereiche. Wir stellen euch die Lawnmower, warte, eine Familie, warte, wir stellen euch die Lawnmower-Familie vor. Den Lawnmower 3.0 Plus, den 4.0 Pro und den 5.0 Ultra. Ja, drei Trimmer, weil, nice. Patrick, man muss sich hocharbeiten. Hier ist die Erklärung von Manscaped. Auch Jungs brauchen Liebe. Und aus diesem Grund ist jeder Trimmer mit Skin-Safe-Technologie, Leute, dass ihr euch nicht verletzt, ja, einem LED-Scheinwerfer und der einzigartige Funktion für unterschiedliche Pflegebedürfnisse ausgestattet. Pflegebedürfnisse, sorry. Natürlich sind die Babys wasserdicht, aber hier, für den Basistrim. Ich weiß nicht, ob wir zu persönlich jetzt gehen, aber mich würde interessieren, was macht Patrick eigentlich? Ist das ein Basistrim? Dann nimmt ihr den 3.0 und arbeitet euch bis zum 4.0 und 5.0 hoch, um das ultimative Pflegeerlebnis zu erhalten. Ja, und es ist ja definiert bei jeder anderen, also jede Person definiert es ja anders, ja, wie man sich die Hecke zurechtschneidet und welchen Trimmer man braucht. Deswegen,
also du redest dich um Kopf und Kragen. Also, Basistrim 3.0. Ist der Busch richtig zickig, zornig und pieksig?
Wenn du da kaum durchkommst, brauchst du erstmal den 3.0, den Basistrim, ey.
So, und für dann arbeitest du dich über den 4.0 für den 3-Tage-Bart bis zum Feintuning, bis zum 5.0 hoch. Oh, meine Güte. Geil, die Trimmer wäre natürlich, könnt ihr mitnehmen. Reiseetui ist dabei. Und sogar eine Reisesicherung. Damit nicht, ganz wichtig, das Ding unterwegs im Koffer.
So am Flughafen auf dem
Laufband. Und du komische Blicke bekommst. Also, für euch Romantiker extra. Schließt euch den 10 Millionen Männern weltweit an, die Manscaped schon vertrauen, damit eure, wie hast du sie gesagt, Knieschläger, Goldnuggets und Schenkelklopfer? Gut geschäft und glänzend sind. So, erhaltet jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code BROMANCE großgeschrieben, BROMANCE auf manscaped.de. So, es geht doch nichts über einen kleinen Frühjahrsputz in der Hose. Alle Infos, wie immer, in den Shownotes. So. So, die Tochter von Björn hat gerade die Kleine geklopft und dann muss er sich mal kurz drum kümmern.
Du hast den Namen ja wieso? Mann. Adeline, meine mittlere Tochter, meine vierjährige Tochter, die krank ist, die geht jetzt gerade spazieren mit meiner Frau, weil sie zu Hause bleibt.
Okay, sehr schön. Aber um das mal zusammenzufassen, ich weiß nicht, ob, guck mal, das ist ja jetzt so emotional bei den Cincinnati Bengals, die Jungen, Aufstrebende mit Zigarre im Mund, die haben den Swag, die haben den Hype, die fühlen sich, wie du immer sagst. Und dann hast du die Raiders, die in die Stadt kommen und sagen, wir haben so viel Shit durchgemacht. Ey, da ist auch Cincinnati uns egal, die können denken, was sie wollen. Wir haben viel Härteres auch off the field zusammen in diesem Lockerroom durchgemacht. Wir überstehen alles. Deshalb bin ich echt gespannt. Ich glaube, dieses Spiel wird ultra eng.
Das kann ein Team brechen, aber auch noch enger zusammenschweißen und die Story halt rund machen. Ne? Weißt du noch, bei den Philadelphia Eagles, wo die den Super Bowl gewonnen haben, wo ja, Carson Wentz da war mit Big Dick Nick, die hatten nur Verletzungen, die sind irgendwie mit 9-7, glaube ich, in die Playoffs gerutscht. Die hatten die Skimasken und die Hundemasken aufgesetzt. Ne? Das war immer diese Underdog-Rolle und haben es geschafft. Also, das kann man echt sehen bei den Raiders, weil wirklich, die sind durch so viel Shit gegangen und das hat die irgendwie noch enger gemacht. Also, wer denkst du, wird
gewinnen? Aber wir müssen uns ja jetzt entscheiden. Ich glaube, dass die Oh, shit. Jetzt ist hier alles runtergefallen. Ey, was ist denn? Sorry. Sag mal kurz was. Ich muss hier mal mein 12er Multistecker ist mir runtergefallen.
Ja, aber es ist nicht dein Aufnahmegerät, was jetzt aus ist. Ist das noch an? Läuft der Podcast
noch? Das ist an,
noch?
Weil das... Weil, ja, natürlich ist das an, weil okay, das gut. Schließe ich ja an den Computer, damit nichts passiert.
Achso, okay, gut. Also ich habe ja schon meinen Tipp abgegeben, vielleicht habt ihr das schon gesehen. Du hast vollkommen recht. Ich denke, das wird kein einseitiges Spiel. Ich denke, es wird eine richtige Schlacht. Ich denke trotzdem, am Ende wird sich Cincinnati durchsetzen, weil sie der Homefield Advantage haben und zu viele Playmaker.
Homefield Advantage ist overrated in der NFL.
Wirklich? Ist es, ja?
Ja, ist es.
Okay, warum sagst du das?
Einfach ist so, dass die Statistik dieses Jahr, das war bei Good Morning Football, ich war überrascht, auch statistisch, das macht überhaupt gar keinen Unterschied mehr. Und dann haben sie mal
ja, in der Corona, in der Corona-Zeit.
Wo nein, die jetzt auf dieses sind. Jahr. Dieses Jahr. Da haben ja alle gedacht, jetzt wo die Fans zurückkommen, wird das einen riesen Unterschied machen. Ja, gar keinen Unterschied gemacht.
Aber genau, Statistik hin oder her, trotzdem weiß ich, habe ich genug Footballspiele gespielt, dass es einen Unterschied macht, wenn ich in den Playoffs, tief in den Playoffs, zu Hause spiele oder ob ich.
Na gut, die bei Good Morning Football haben halt keine Ahnung.
Ja, so, das ist eine Statistik.
Nein, wir waren dabei, da waren zwei NFL-Spieler bei, ehemalige, die gesagt haben, ja, die hatten ein interessantes Argument. So, früher war Reisen und Hotel und sowas war eine ganz andere Sache als jetzt. Jetzt fliegst du, ja, war anstrengender. Jetzt fliegst du ganz entspannt bis in ein 5-Sterne-Deluxe-Hotel, wenn du einer der Vested Vets bist, hast du ein verdammtes
Penthouse.
Aber
das ist nochmal ein Unterschied, weil ich kann mit dir wetten, Good Morning Football hat nicht die Playoffs genommen, sondern es war alle Spiele Regular Season. Das kann
wir
ich
haben
nämlich,
Regular Season genau, gespielt.
Aber
gesprochen.
Das macht einen Unterschied in
pass
den
auf,
Playoffs.
Pass auf, die Green Bay Packers, wo alle immer sagen, ja, da oben nach Green Bay fahren, sind in den Playoffs. Rate. 7-8.
5-8?
7-8 oder 8-7 ist der Record im Lambeau Field in den Playoffs. Das ist fast 50-50, ne? Also nur mal so.
Ja, stimmt.
Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber nichtsdestotrotz.
Aber ich sag dir eins, geh mal zu den Patriots in den Playoffs, wo Tom Brady da war. Da hattest du keine Chance zu gewinnen gefühlt.
Ja,
David.
Aber die Frage ist, ist es Brady oder ja, ist es das, die Tatsache, dass es da oben
natürlich.
Ist?
Aber es ist, ich glaube, das ist auch eine Kombination mit dem Homefield Advantage in den Playoffs. Ich rede jetzt auch von den Playoffs. Weil meistens ja, wenn du Homefield Advantage hast, auch gleichzeitig die guten Gegner sehen musst. Ne? Weil die Nummer 1 und Nummer 2 Seeds sind, die haben ja Heimfield Advantage, heißt, du musst zu denen reisen. Natürlich sind es aber auch bessere Teams dann automatisch. Aber ja, wenn Good Morning Football das sagt, also, wen tippst du denn? Ich tippe auf die Bengals. Wir waren jetzt so lange bei diesem Spiel hier. Ich tippe auf die Cincinnati Bengals.
Ich
knapp,
auch.
Denke ich trotzdem, aber setzen sich durch.
Ja, ich bin gespannt. Die Raiders können das nur gewinnen, wenn sie gegen eine gute Run-Defense es schaffen, den Ball zu laufen. Und
du, Josh Jacobs sieht knusprig aus die letzten paar Spiele. Wieder richtig
explosiv
nach seiner Verletzung.
Richtig. Aber Ngakoue muss das Spiel seines Lebens haben. Du weißt, dass die Bengals die meisten Sacks abgeben, ne?
Und Max Crosby auf der anderen Seite.
Ja, aber ich glaube, die Bengals sollten das gewinnen mit einem Touchdown, aber wenn die Raiders das gewinnen wollen, müssen sie den Ball laufen und Joe Burrow unter Druck setzen und ihn zu Fehler zwingen. Aber ich glaube, es wird so ein 4- oder 7-Punkte-Spiel, gehe ich mit den Bengals.
So, da haben wir danach die New England Patriots bei den
das
Buffalo.
Das machst du doch. Hä? Ah nee, wir machen ja das Erste.
Wir machen das Erste.
Ach, du bist auch da, sorry.
Also das zweite Spiel direkt nach unserem Spiel sind die New England Patriots 10-7 gegen die Buffalo Bills 11-6 in Buffalo. Pass auf, hier schon, die sind ja Divisionsrivalen und die letzten drei Spiele in der Saison haben sie jeweils ein Spiel gewonnen und sie waren immer jeweils das Auswärtsteam. Und in den letzten drei Spielen hat immer das Road-Team gewonnen. Und sie spielen jetzt in Buffalo, auch interessant. Deswegen meine ich immer diese Statistiken, wenn man basierend auf die Statistiken geht, also denkst du dir manchmal, holy shit, ey, wie kann das passieren? Aber es war genau das Gleiche, wie zum Beispiel jetzt letzte Woche, Sean McVay, wenn er zur Halbzeit führt oder irgendwie sowas, war ja 45-0. Irgendwie sowas, keine Ahnung, irgendwie so eine übelste Statistik. Und da hat Icke das auch gesagt, ja, Statistiken sind da oder Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Und was ist? 49ers Gewinn ist. So, ne? Das war der erste Niederlage sozusagen seit, weiß ich wann, wenn man zur Halbzeit führt oder irgendwie sowas. Und dann Nick Saban, wenn er zur Halbzeit führt im Championship-Spiel, ne? Also insgesamt, in den Playoffs, wenn er führt, keine Ahnung, war 23-0, was ist? Georgia gewinnt. So, weißt du? Also es ist immer eine Statistik, ja, aber die wird immer irgendwie doch dann irgendwann gebrochen.
Ich gebe dir recht, aber guck mal, wenn du dir Bills und die Patriots anguckst, defensiv sind sie 1 und 2 in der NFL. Takeaways sind sie auch Nummer 3 in der NFL. Die sind sich sehr ähnlich. Beide Defenses sehr gut. So, der Unterschied ist dann, du musst dann halt mal in die Offense gucken. Ne? Und da ist, wer lenkt die Geschicke in der Offense? Einmal ist es Josh Allen, der ein Spiel einfach mal so übernehmen kann. Und ist übrigens der erste Spieler in der Franchise-Geschichte, der 4000 Yards gepasst hat, Back-to-Back-Seasons. Und der kann ja auch noch den Ball laufen.
Ey, aber pass auf, so. Alle Statistiken schön und gut und wie auch immer. Aber hier ist die Storyline, Patrick. Die haben wir schon, glaube ich, am Mittwoch gedroppt. Das Wetter. Alter, hör das hier an. Das Wetter should be low single digits near zero Fahrenheit. Das sind minus 17 Grad. Null Fahrenheit.
Ja, aber beide Teams kommen doch aus diesem Wetter.
Das ist auch für Buffalo und Patriots arschkalt.
Ja, aber das ist ja für beide kalt.
Und mit Wind soll es mit dem, ne, wie sich das denn anfühlt, kann es bis zu minus 32 Grad werden. Was ist denn? Fahrenheit. Warte mal, minus, was ist das denn?
Minus 32 Fahrenheit, das ist absurd. 32 sind 0, aber minus 32
minus
ist
35 minus 16. Grad.
Minus 35?
Minus, also mit, also so, weißt du, Windchills, wie nennt man denn das? Der, wie sich's anfühlt, ne? Mit Wind. Mit Wind fühlt ja sich dann an, als wäre es minus 35 Grad. Alter.
Ja, aber wenn es trocken ist, aber denk mal an Minnesota, obwohl in Minnesota beim Super Bowl warst du nicht dabei, in Minneapolis, da war es auch so minus 27 Grad.
Ja, aber
es
ist doch ein Dome, das war doch, da haben wir ja drin gespielt.
Ja, aber ich sag ja nur, als ich draußen stand, dachte ich so, das kann doch nicht so kalt sein und dann sind mir die Mundwinkel eingefroren. Aber das fühlt sich nicht so an, weil es so eine heftig trockene Kälte ist. Ich glaube, dass du, wenn es so trocken kalt ist, kannst du immer noch den Ball werfen. Nass, kalt und Schnee ist das, was das ist weil das, was dich holt.
Auch wie,
so
ich
minus
mein,
3, 4 oder 2, 3 Grad.
Es ist verdammt kalt, ja, das spürst du auch. Aber wie gesagt, das ist ja auch für beide Seiten. Ne? Das ist ja nicht, dass ein Team sozusagen nur diesen Nachteil hat. Aber ich glaube, das wird trotzdem ein anderes Spiel, solange es nicht schneit, wie das Spiel, was die Patriots ja bei den Buffalo Bills gewonnen hatten mit 3 Passversuchen, weil da hat es extrem geschneit und die sind nur den Ball gelaufen, weil, wie du gerade gesagt hast, da war es dann nass, ne? Ball rutscht raus, fumbles, wir laufen den Ball die ganze Zeit, da ist es schwer, den Ball zu werfen. Wenn es kalt ist, aber trocken, dann wird es, glaube ich, ein anderes Spiel. Ja. Auf wen, was denkst du? Mac Jones ist der erste Rookie-Quarterback, der sein Team im ersten Jahr in die Playoff geholt hat, seit Dak Prescott in 2016.
Ja, ich geh mit den Buffalo Bills in einem ultra knappen Spiel, einfach weil die Defenses auf demselben Level sind, aber dann offensiv, guck mal, du hast einen Rookie-Quarterback, Top-Receiver ist wer? Kendrick Bourne, du hast ein paar gute Tight Ends, du hast ein gutes Laufspiel, aber auch mehr so by Committee, und auf der anderen Seite hast du Josh Allen, der ein verdammter Difference-Maker ist und der sicherlich von seinen Coaches zu hören bekommt, hey, stay within yourself, mach nicht zu viel. Der wird keine Turnovers produzieren, aber auch nicht vorsichtig spielen. Der wird genau die richtige Aggressivität haben und dann hast du in Stephon Diggs halt so einen Difference-Maker. Ich glaube einfach, dass sie auf der Receiver-Position, auf der Quarterback-Position einfach besser sind und das am Ende den Unterschied machen wird.
Ich bin auch bei den Buffalo Bills. Ich gehe damit. Die Philadelphia Eagles 9-8, wo wir beide getippt haben, die wären letzter in der Division, gegen die Tampa Bay Buccaneers 13-4 in Tampa. Ich hab das letztens wieder gesehen, hab das voll vergessen, dass Tampa letztes Jahr einfach mit, ich glaube, den letzten Wildcard-Spot, ne? Oder einem der Wildcard-Spots.
Ja, sie waren 9-7, ne?
Genau, durchmarschiert sind und den Super Bowl gewonnen haben. Ne? Also es ist wirklich einfach krass. Bruce Arians hat einen 5-2 Career Postseason-Rekord. Das ist gut. Und Tom Brady, ey. Der liefert 43 Touchdowns. Das ist und er hat einen Career High 5.316 Yards.
Ja, und du kannst sagen, selbst mit nur 16 Spielen hätte er wahrscheinlich die 5.000 geknackt. Das übrigens, 485 Completion, Single-Season-NFL-Rekord. Wieder, ja, es ist ein Spiel mehr, aber trotzdem. Ach, guck mal, und es gibt nur Breeze und Rodgers, nee, nur Breeze, glaube ich. Breeze und Brady sind die einzigen Quarterbacks, die mehr als eine 5000-Yard-Passing-Saison hatten. Krass. Und das wusste ich auch nicht. Ja.
Und einer von zwei mit Aaron Rodgers, die mehr als drei Seasons haben mit über 40 Touchdowns.
Ja, wir können ja jetzt, die Buccaneers abpumpen und die Defense ist geil. Aber ich finde viel interessanter, auf die andere Seite zu gucken. Nick Sirianni. Die Pflanze muss gewässert werden und dann wird sie wachsen und gedeihen. Ey, und was soll ich sagen? Er hat in seinem ersten Jahr, der ist in seinem ersten Jahr mit einem Quarterback, der im zweiten Jahr ist, kommt er in die Playoffs. Das ist das erste Mal seit, glaube ich, dass sie wieder in die Playoffs sind, seit ihrem Titelgewinn 2017, oder?
Ja, ich glaube schon. Und das haben sie geschafft mit ihrem Laufspiel. Die haben ja da drei gute Running Backs, wo sie...
Nee, warte mal.
Ja, doch, das müsste das letzte Mal gewesen sein.
Nee. Warte mal, die Eagles, jetzt muss ich mal gucken. Nein, die Eagles waren auch in den Playoffs. Jetzt muss ich mal gucken. Doch, die waren doch noch mal in den Playoffs. Guck mal, ich gehe mal auf Wikipedia. Die lügen nicht. Playoff-Teilnahmen. Guck mal, 18, 19, 21. Siehst du, sie waren 18 in den Playoffs, 19, 21. So, aber sie waren 20 letztes Jahr nicht in den Playoffs und jetzt sind sie wieder da. Gott sei Dank, das noch gerettet. Nicht, dass wir dummes Zeug erzählen. Aber das ist schon geil, für ein Erstjahr, Coach im ersten Jahr mit einem jungen Quarterback in die Playoffs zu kommen.
Ja. Wie gesagt, deren Laufspiel war halt auf jeden Fall der Fokuspunkt sozusagen in dieser Offense, ne? Auch mit Jalen Hurts als Rushing Quarterback, 159,7 Yards pro Spiel. Ich bin mal gespannt gegen diese starke Rush-Defense gegen Tampa, was sie da machen werden. Devontae Smith auch, ne? 916 Receiving Yards.
Rookie-Franchise-Rekord,
ey. Das ist auch so ein bisschen under the radar gegangen. Dass also die Receiver aus der ersten Runde haben abgeliefert, ne? Also weiß nicht, ob jeder. Wer waren denn die anderen noch? Wer wurde denn noch gedraftet in der ersten Runde von mich? Ach, egal. Dann machen wir jetzt gar nicht auf das Thema.
Jamar Chase.
Ja, und noch? Wer noch? Jalen Waddle, auch komplett abgegangen in Miami.
Jalen Waddle.
Und war das noch jemand oder waren das die? Ja, ist egal. Aber ich tippe trotzdem auf Tampa Bay. Ich denke, sie sind zu stark. Also ich habe das Gefühl, ich gehe jetzt sowieso nur mit den Favoriten. Es ist schwer irgendwie, ich sehe da irgendwie keinen...
Ja, weißt du, was mir Sorgen macht? Dass sie im Passing sind sie halt in Attempts dead last 32 und in Yards 25. So, das ist so ein bisschen, wo ich sage, und du wirst gegen diese Defense es schwer haben, das Laufspiel zu etablieren, besonders weil Miles Sanders war letzte Woche raus mit seiner Handverletzung. Man kann für alle Eagles-Fans nur hoffen, dass er wieder fit wird. Ich habe jetzt noch den neuesten Injury Report, den ziehe ich mir heute Abend oder morgen früh nochmal rein, weil ich will diesen Tag heute nochmal abwarten. Aber die Eagles hatten nach ihrer Bye-Week in Woche 14 echt einen Stretch, wo sie aus den letzten vier haben sie drei gewonnen, ne? Gegen Washington Football Team, Giants, nochmal Washington Football Team und dann haben sie gegen Dallas verloren und zwar einen 50-Burger bekommen, glaube ich, oder? Ja, so. Ja, ich weiß, da waren sie schon in den Playoffs, aber ich wage zu bezweifeln, dass im Passing-Game 16 Touchdowns zu 9 Interceptions und Nummer 1 Running-Game reichen wird, um diese Tampa Bay Defense zu knacken und vor allem diese Offense zu verlangsamen. Deshalb gehe ich doch mit einem 10-Punkte-Lead werden die Bucks das gewinnen. Sag ich. Was hast du?
Hast du schon gesagt. Buccaneers gewinnen. So. Die, warte mal, du kommentierst das Eagles Buccaneers-Spiel mit Steckern, ne? Das ist das erste Spiel am Sonntag, das kommentierst du. Ich kommentiere mit Jonas Friedrich das zweite Spiel hier. Wieder die San Francisco 49ers, 10-7, die reingerutscht sind mit dem Sieg letzte Woche gegen die Rams. Mit Mark Nesotscher natürlich wieder am Start. Gegen die starken Dallas Cowboys, die wirklich sehr, sehr gut aussehen. Und da auch, das haben wir auch schon erwähnt, ich glaube am Montag, die haben auch einen 4.000-Yard-Passer in Dak Prescott. Sie haben einen 1.000-Yard-Rusher in Zeke Elliott. Sie haben einen 1.000-Yard-Receiver in CeeDee Lamb. Sie haben einen Defensive-Spieler, der über 10 Quarterback-Sacks hat, also genau 13, und einen DB, der über 10 Interceptions hat. Und der hat 12, ne? Er hat 11. Und das ist einfach schon echt sehr viele individuelle Top-Leistungen, aber insgesamt sieht es ja auch alle sehr, sehr gut aus, haben ihre Division gewonnen, Homefield Advantage, die sind der dritte Seed, glaube ich, 12-5.
Ey, denk und mal bitte dran, Mike McCarthy nach dem ersten Jahr, wo die Defense so grotesk schlecht war.
Da dachte jeder erst
und
weg.
Und Prescott,
ne?
Sich Leute verletzt hat, so, boah, ey, vielleicht ist er weg und jetzt ist so Make It Break It hier und der kommt und holt Dan Quinn, was der beste Move macht. Bester Move. Und die Offense ist mit Dak Prescott, glaube ich, die Nummer 1 Scoring Offense.
Ja.
Und die Nummer 1 Offense in Yards per Game. Und dann haben sie die Defense noch mit 34 Takeaways angeführt. Prescott mal eben Franchise-Record 37 Touchdown. Über 104 Quarterback-Rating für die Saison.
So. Ich finde es geil. Ich finde es geil bei den 49ers, wie alle gesagt haben, ja, Jimmy G wird nicht der Starting Quarterback. So, wir sind hier, 18 Wochen später, die sind in den Playoffs und Jimmy G war ein Teil, warum die in den Playoffs gekommen sind mit dem Spiel gegen die Rams. Der hat 2 Interceptions geworfen, ja, aber trotzdem hat er abgeliefert. Jimmy G hat abgeliefert in diesen letzten
Drive. Ja, die zweite Halbzeit ist er zurückgekommen.
So, und er ist jetzt 2-1 in Career, Postseason Starts. Ich bin gespannt. Deebo Samuel geht steil als Allzweckwaffe, hat 1770 Scrimmage Yards. Der macht alles, wirft sogar Touch und Pässe. Nick Bosa, 15,5 Sacks nach seinem Comeback. Du hast gesagt, ey, das wird nicht langweilig. Dieses Spiel wird nicht langweilig. Ich denke, aber das ist so schwer, gegen die 49ers auch zu tippen, weil die 49ers sind so unberechenbar, ne? Das ist so ein bisschen, die haben nichts zu verlieren, habe ich das Gefühl. Und manchmal ist ein Team, was nichts zu verlieren hat, gefährlicher als das Team, was viel zu verlieren hat. Weil wenn die Cowboys dieses Spiel, also da ist der Druck da, ey, wir können dieses Spiel nicht verlieren, wir haben so eine geile Saison, wir müssen jetzt diesen nächsten Schritt machen, jeder wartet drauf, wir sind die Dallas Cowboys, Americas Team. Da ist der Druck viel höher als bei den 49ers, weil ich glaube, es gibt wenige Leute, die auf die 49ers tippen. Und ich bin auch nicht einer von denen. Ich tippe auf die Dallas Cowboys. Ich denke einfach,
ja, aber pass mal auf, das ist dieses Spiel ist sneaky. Weil wenn du dir die 49ers anguckst.
Das ist eine hässliche Bertha für die
das,
Cowboys.
Das verspricht ein ganz, ganz heißes Höschen zu werden. Denn die Offense ist Nummer 7 in Yards, 13 Punkte. Die Defense Nummer 3 Defense in Yards, Punkte Nummer 9. Also die Defense, don't sleep on 49ers Defense mit Mark Nesotscher natürlich. Passing Game ist diese Defense die Nummer 6 Defense in Yards allowed. So, ey, die wird es den Dallas Cowboys nicht einfach machen. Ja, sie haben CeeDee Lamb, Amari Cooper, Michael Gallup ist ja raus, aber sie haben Cedric Wilson, der jetzt richtig den Swag aufgedreht hat, und Dalton Schultz. So, da geht ein bisschen was. Aber die kriegen natürlich halt auch eine stiffe Defense dem entgegen. Und meiner Meinung nach, wie können die 49ers das Ding gewinnen? Also, Jimmy G darf keine Interception werfen. Aber das ist schon mal das Erste.
Er hat 2 Interceptions geworfen und trotzdem gegen die Rams gewonnen.
Ja,
gar nicht schlecht.
Aber er hat in der zweiten Halbzeit dann wirklich das Ding rumgedreht. Ist ja auch immer die Defense, die sie dann im Spiel hält. So, du musst gegen die Dallas Cowboys, die kannst du knacken, wenn du sie in den Panikmodus bringst. Haben wir gefühlt auch dieses Jahr gesehen. Wenn die im Panikmodus sind und die Offense nicht ins Laufen kommt, dann ist so, oh, Deebo Samuel braucht das Spiel seines Lebens. Und Elijah Mitchell muss auch richtig steil gehen. So, dann Deebo, Debo, Jimmy G und Elijah Mitchell, das Dreigestirn muss richtig abliefern und die Defense muss 2 Turnover forcieren, dann können sie das Spiel gewinnen, aber ich gehe knapp mit den Dallas Cowboys.
Right. Die Pittsburgh Steelers 9-7-1 bei den Kansas City Chiefs
12-5. Big Ben, hey, wir sollten gar nicht da sein. Eigentlich gehören wir hier gar nicht her. Wir haben eigentlich gar keine Chance.
Geile
deshalb
Mentalität.
Lass uns Spaß haben.
Aber an das habe ich gerade gedacht, wo ich das gerade gesagt habe mit den 49ers. So, wenn du halt nicht diesen Druck hast und alle erwarten wieso von dir, dass du verlierst, ist gefährlich. Das ist gefährlich für das gegnerische Team, bin ich ganz ehrlich. Deswegen siehst du ja immer wieder die Underdog-Stories, die Cinderella-Stories.
Da ist nächste Motivation da. Die Colts gegen die Jaguars verloren.
Ja, da ist Woche immer 18. Irgendwie so, du spielst freier. Du hast, glaub mir, das macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Wenn du den Druck hast, dass alle sagen, du musst gewinnen, alles andere ist schwach. Jetzt zum Beispiel die Kansas City Chiefs. Bei den Kansas City Chiefs, ey, du darfst nicht gegen die Pittsburgh Steelers verlieren. Das wäre richtig peinlich. Ey, wenn ihr das macht jetzt hier, das ist peinlich. Ne? Das hören die ganze Zeit. Das sagen die Medien, das sagen Teammates, das sagen Familie, das sagen Freunde. Du weißt auch, die individuellen Spieler machen ja nicht ihr Handy aus. So, dann sagen wir mal, Patrick Esume ist der Head Coach von den Kansas City Chiefs und du gehst in dieses Spiel rein.
Ah, nee.
Da werden Leute schreiben, ey, Patrick, ey, das könnte ich verlieren, ne? Ich klatsch die weg, ne? Also du weißt schon, das, also so eine Nachrichten kriegst du von Freunden, Familie, Bekannten, Team, also
ja,
anderen Coaches.
Weiß ich, aber ich würde auch sagen, hey, wir wollen ja auch den Super Bowl gewinnen. Natürlich müssen wir sie wegklatschen. Wir müssen alle wegklatschen.
Ja, natürlich sagt man das, aber wie gesagt.
Pittsburgh, aber ich weiß, was du meinst.
Pittsburgh geht
besonders,
da rein und sagt, ey, shit, let's go, lass einfach Spaß haben. Wie Big Ben es gesagt hat. Ich hab dieses Zitat geliebt, wo ich das gelesen habe. Er sagt, ja, wir verlieren sowieso bei 20 Punkten.
Zwei Spieler, die für mich der Casus Knactus sind. In der Offense, Najee Harris. 1667 Scrimmage Yards, 1200 Rushing, 467 Receiving. Wenn der Typ drin ist, anderes Animal. Am Ende des Spiels hast du gesehen, wenn er bricht ein paar Tackles, hat diesen wichtigen Lauf, um First Down zu bekommen. Najee Harris ist ein Beast. Den haben sie in der ersten Halbzeit in Woche 18 gar nicht genug involviert, den müssen sie gleich involvieren. So, dann hat diese Defense von den Chiefs, das Backfield, hat gezeigt, sie sind angreifbar. Das heißt, Claypool und Johnson müssen die mal vertikal attackieren und du musst die Kansas City Chiefs, du musst eigentlich umdrehen, das, was die Chiefs machen. Die Chiefs mit Big Play scoren die schnell und packen dich sofort auf deine Hacken, dass du so sagst, oh Gott, jetzt Panikmodus, jetzt müssen wir Fastball spielen und die ganze Zeit schnell scoren, Running Game is out of the way und dann schlägt dich ein Patrick Mahomes. Du musst eigentlich das umdrehen, One-on-One-Duelle, mutig sein, Johnson, Claypool, Jump Balls, Najee Harris featuren und wenn du dann mal aus Versehen 10-0, 14-0 ab bist, so, dann hast du natürlich mit TJ Watt und Chris Jones ein paar Go-Getter, wo du sagen kannst, okay, let's get it.
Du meinst nicht Chris Jones, du meinst Hayward. Weil du bist jetzt bei Pittsburgh.
Ja, natürlich. Ich meine, die haben TJ Watt und Cam Hayward. Und auch Highsmith auf der anderen Seite. So, auf der natürlich, ich weiß, Pat Mahomes ist ein Beast. Kansas City, Patrick Kelce steht hier übrigens. Geil, schöner Typo. Kelce.
Was steht hier?
In dem NFL Communication-Ding haben sie Patrick Kelce genannt. Travis Kelce. Shit, das ist ein Beast. Tyreek Hill. 111 Receptions. Wenn dieses Dreigestirn mal ein bisschen in Fahrt kommt, ist der Drops gelutscht. Sorry. Aber ich gehe mit den Chiefs.
Ich auch.
Ich gehe mit den Chiefs, weil ich glaube nicht an das Wunder.
So, dann haben wir das letzte Spiel, was Montag kommt, Leute. Nicht vergessen. Die haben es dieses Jahr so gemacht, dass das Super Wildcard Weekend expandiert wird auf den Montag mit einem Monday Night Game. Und da spielen die Arizona Cardinals gegen die Los Angeles Rams in LA. Die Arizona Cardinals zum Schluss der Saison geschwächelt. Rams waren so ein bisschen up and down, haben auch gegen die 49ers verloren. Trotzdem beides gute Teams. J.J. Watt ist zurückgekommen. Die Cardinals haben das schön fett gepostet, ne? Und mehrere Posts, dass ein Leader zurückkommt. Ich glaube, der auch sehr, sehr wichtig ist. Jetzt gar nicht so vielleicht vom Impact her, aber also direkt jetzt auf dem Spielfeld, aber es ist ein Leader, der zurückkommt, wo Leute halt Respekt von ihm haben, also ein Teammate und ein Motivator ist.
J.J.
Watt, ja. Wie gesagt, in der zweiten Halbzeit gegen die 49ers sah die Rams Defense echt nicht gut aus. Echt nicht gut aus, bin ich ganz ehrlich. Ich hatte das Spiel kommentiert. War er echt überrascht, wie so eine gute Defense einbrechen kann mit Aaron Donald, Jalen Ramsey, Vaughn Miller in der Halbzeit.
Wenn du so eine Finesse-Defense mit dir, ich meine, Aaron Donald ist ein verdammtes Biest, ist aber eigentlich am besten, wenn du ihn second and long, third and long hast. So, du willst, Aaron Donald mag es auch nicht. Denk bitte an das Playoff-Spiel letztes Jahr, wenn du wirklich ihn schön double-teamst und direkt downtown gegen ihn rennst.
Wow. Da war ja aber auch, das meinst du jetzt das Spiel gegen
Da hat
Packers.
Er die Rippen. Ich da weiß, hat da hat er die Rippen.
Da hat er Rippen.
Da hat er die Rippen. Nichtsdestotrotz.
Das ist ein Unterschied.
Aber was ist schlimmer? Was ist schlimmer? Aaron Donald bei zweiten und dritten und lang oder bei ersten und zehn?
Digga. Ich bin ganz ehrlich, wenn der gesund ist, egal. Der ist disruptive.
Ja, was ist mit unserem Freund, sag mal schnell.
Jalen Ramsey, Vaughn Miller.
Nein, Vaughn Miller.
Vaughn Miller ist der ist Pass Rusher.
Der taut jetzt langsam auf.
Genau, der wird jetzt gerade wieder, wir dürfen ihn auch nicht verletzen, der hatte ja auch eine Knöchelverletzung, ne, wo er dann getradet wurde von den Broncos, aber der hat jetzt in den letzten drei Spielen 4 Sacks gehabt und dafür wurde er jetzt geholt. Ne? Er wurde dafür getradet, jetzt in den Playoffs diesen Push zu machen und mal gucken, ob er das kann für dieses Team.
Worauf ich hinaus will, ist, wenn du eine Defense hast, die mit drei individuell so guten Spielern, die ihren Biggest Impact, und ich weiß, Aaron Donald ist natürlich gegen den Lauf auch gut, aber der hat schon wieder 12,5 Sacks, ne, als Defensive Tackle. Dann musst du sagen, okay, wir laufen den Ball vertikal. Downtown. Und die 49ers sind auch outside gelaufen, aber Man-Blocking-Schemes. Hatte Tschüss. Double Team zum
aber
Linebacker.
Nein, ich korrigiere dich ganz kurz. In der zweiten Halbzeit, wo das Laufspiel dann ging, da sind die durch die Mitte. Da war nicht, ich warte kurz am Backfield, lass die Blocks developen. Die sind direkt, wie du gerade gesagt hast, vertikal in deren Gesicht rein, weil da hast du wieder recht. Jetzt aus der Defensive Line Perspektive. Wenn du jemanden hast wie J.J. Watt damals, J.J. Watt Prime, Aaron Donald jetzt, das sind Spieler, die sind disruptive, die spielen nicht Two-Gap. Two-Gap heißt, du kommst nicht raus und nimmst deine Arme und dann kontrollierst du online. Die attackieren. Die attackieren, weil sie wissen, auch wenn sie attackieren, kreierst du auch die Plays behind the line of scrimmage. Heißt, ganz oft ist es so, wenn du ein vertikales Rushing-Game hast, wie auch bei J.J. Watt, glaube ich, ich hab stundenlang seinen Film geguckt, der öffnet auch dann Löcher im Laufspiel, auch an Aaron Donald. Und J.J. Watt war viel schlimmer als Aaron Donald. Der swimmt raus aus seinem Gap. So, wenn er dann das Play nicht macht. Macht eine Menge Plays, aber macht auch nicht eine Menge Plays, indem er dann dadurch sein Loch erweitert.
Er erweitert sein Loch. Oh, schön hast du das gesagt. So, und jetzt am Ende Stafford, Cooper Kupp, absurd geliefert, 145 Reception, fast 2000 Yard Receiving. Alter Schwede.
So. Auf wen tippst
was
du?
Was für ein Jahr?
Ich.
Oh, ey, das
kann
ist, das
trotzdem
ist ganz
nicht sehen
schwer.
Und es tut mir leid, Bird Gang. Ich glaube an diesem Wochenende. Einfach weil sie.
Bist raus
sie,
aus dem Bus?
Die sind einfach zum Ende der Saison einfach am Schwächeln. Und ich weiß nicht, ob der jetzt einfach in dieser Woche dieser Flip geswitcht wurde. Kann ich nicht sehen. Ich denke, die Rams werden gewinnen und diese Arizona-Cardinals-Saison ist over.
Ich gehe auch mit den Rams und ich sage dir auch, warum. Cliff Kingsbury hat es in den letzten Wochen nicht geschafft, dieses Ding umzudrehen. Auf der anderen Seite sehe ich Sean McVay. Ja, sie haben das Spiel gegen die 49ers verloren, aber hast du gesehen, wie er in der Endzone gefeiert hat mit den Spielern und ihn der Schiedsrichter rausgeschmissen hat? So, Digga, du hast ja nichts zu suchen. Ich glaube, dass Sean McVay dieses Team anders motivieren wird in diesen Playoffs, gerade gegen die 49ers richtig am Stissel zu sein. Gegen die Rams am Stissel zu sein. Und ich weiß nicht, ich traue leider. Und? Cliff Kingsbury ist erstklassiger Coach, alles Jubti, Offense-Koordinator, aber ich weiß nicht, ob er die Magic hat, ihnen wieder den Touch zu geben, dass sie jetzt rechtzeitig in der Wildcard wieder da sind. Vielleicht liegen wir falsch, aber ich gehe mit den Rammen aus L.A.
Und der Andrew Hopkins kommt nicht zurück. Kommt nicht zurück für dieses Wildcard-Game. Und das war für mich auch so ein bisschen, warum da die Struggles da waren. Weil in AJ Green ist ein guter Pickup gewesen. Aber jetzt packst du dann AJ Green, Jalen Ramsey auf AJ Green. Was haben sie denn noch? Also, es wird schwer. Es wird schwer, sagen wir es mal so. Es wird schwer, aber in den Playoffs, wie wir wissen, kann alles passieren. Aber ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Morgen geht es schon wieder nach Unterföhring. Gefühlt sind wir gestern erst angekommen. Aber let's go. Let's go.
Let's go. Ich werde mir den jetzt mal einen Stab in den Schlund rammen.
Do it. Und, denk an mich, wenn da hinten wenn der Stab da
das
hoch.
Zäpfchen kitzelt.
Denk einfach an
mich. Soll ich an dich denken? Dann fange ich an keine zu brechen. Okay, gut. Ah, so, liebe Bromantiker, es stehen 3 Tage voller Football an. Genießt es.
Frage. Es wurde gesagt, und es wurde vorgeschlagen, wir sollten den Hangover am Dienstagmorgen machen, damit wir über alle Playoff-Spiele reden können. Was hältst du davon?
Ist legit.
Ist legit. Muss ich auch sagen. Eigentlich machen wir sowas nicht, aber was legit. Denkst du? Wir sind Montag wieder da. Aber eigentlich würde ich das gerne nicht machen, aber irgendwie ist das ein guter Punkt.
Es ist legit. Ich bin ja ein Freund von Continuity.
Ja, bin ich auch. Okay. War aber ein guter Vorschlag. Nein, wir reden ja nicht drüber. Dann müssen wir bei Primetime über das Arizona Rams-Spiel sprechen. Weil weil der Hangover, das ist auch, du musst einfach so kaputt aufstehen und das Erste, was in den Kopf kommt,
der gehört
musst
dazu.
Du sagen.
Das muss sein, das mit Stress zum Flughafen.
Leute vergessen das immer wieder. Immer wieder, Leute, für die neu sind. So ist dieser Podcast entstanden mit der Idee, nein, wir sind im Hotel, wir müssen es aufwachen und wir müssen darüber reden. Weil wenn wir erst 2 Tage danach drüber sprechen und haben uns alle, da hast du schon wieder gar nicht mehr diesen gleichen Vibe und dieses gleiche Excitement, darüber zu sprechen, bin ich ganz ehrlich. So ist es bei mir, also bei Patrick auch, sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Also,
richtig.
Montag, Hangover, let's do
Abfahrt.
It. Oh, ey, Leute, mach schon als, wir werden morgen unseren Kameramann Tim Winters am Start, der wird uns mitnehmen, mal behind the scenes und wir werden so ein kleines behind the scenes YouTube-Video mal für euch machen. Wir wollen mal ein bisschen so in diese Welt abtauchen und nehmen euch mit und zeigen euch mal den Ablauf. Weil es ist mal lustig, wenn Patrick und ich da durch
Unterföhring behind the scenes.
Es ist mal lustig, was Leute so. Wie haben wir das gerade gesagt? Predictions versus Reality. Und dann gibt es ja dieser Meme, so Instagram versus Reality. Alle denken immer, wir haben ein Limo abgeholt. Wir zeigen euch mal, wie alles aussieht, was wir machen, wie unser Ablauf ist, wie wir uns vorbereiten, bis in die Maske, bis ins Studio, wann wir danach ins Bett gehen. Zeigen wir euch alles. Hoffentlich wird das so geil, wie ich es mir vorstelle. Aber ich denke schon. Und dann, wenn es online ist, sagen wir nächste Woche Bescheid.
Genau. Und dieser Podcast wurde euch wie immer präsentiert. Vom Kollegen Gio. Und jetzt, Herr Werner, lass uns ins Wochenende tauchen. Die letzten Worte.
Tschö. Mit Ö.